Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Ich wünsche einen soliden Dienstag. Im Iran fordert die Sängerin Parasto Ahmadi aktuell das Regime heraus. Ihr YouTube-Konzert, in dem sie ohne Kopftuch und mit nackten Schultern auftritt, ist im Netz viral gegangen. Ja, so ein Auftritt kann im Iran lebensgefährlich sein. Am Samstag wurde sie verhaftet, mittlerweile ist sie wieder frei. Aber wir fragen uns, welche Bestrafung droht ihr jetzt? Muss sie mit einer offiziellen Anklage rechnen? Und welche Bedeutung hat natürlich dieser Auftritt vor allem für die Frauenbewegung im Iran? Unser Thema gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Parasto, ein Mädchen, das für die Menschen singen möchte, die ich liebe. Das ist ein Recht, auf das ich nicht verzichten konnte. Das sind die Worte, die die 27-jährige Musikerin Parasto Ahmadi an ihr Publikum im Iran gerichtet hat. Sie sang ohne Kopftuch in einem ärmellosen Kleid. Das Konzert wurde ohne Publikum auf YouTube live gestreamt und hat bislang über 2 Millionen Aufrufe. Ja, dafür wurde sie kurzzeitig verhaftet. Sonntag wurde sie wieder freigelassen. Aber wir fragen uns, ist sie jetzt wirklich außer Gefahr? Und welche Bedeutung hat dieser Auftritt vor allem für die Frauenbewegung im Iran? Darüber spreche ich jetzt mit Shanli Anwar. Sie ist Journalistin und Host des Cosmo-Podcasts Iran im Herzen. Darin bringt sie prominente Stimmen an einen Tisch, die sich für Menschen in Iran einsetzen und vermitteln. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Shanli.
Danke.
So, stell uns doch vielleicht nochmal die Sängerin vor. Für welchen Stil, welche Themen steht ihre Musik?
Also wir haben ja gerade gehört, sie hat eine weite Spannbreite. Das war eher rockiger, aber in diesem 30-Minuten-Konzert hat sie auch einige iranische Klassiker wie Marabe Bous, Küss mich noch ein letztes Mal gesungen. Das war dann eher eine Jazz-Umsetzung. Aber es gab auch eben alte revolutionäre Lieder zu hören, eigene Songs. Wichtig ist bei dieser Musikerin, das muss man wissen, es ist nicht das erste Mal, dass Parasto Ahmadi ihre Musik als Widerstand einsetzt. Also sie wurde schon vor 2 Jahren mal verhaftet, am Anfang der Frau-Leben-Freiheit-Proteste in Iran. Und damals hat sie eben einen Protestsong auf Social Media hochgeladen, der ganz oft im Netz geteilt worden ist, auch in der iranischen Diaspora. Und für diesen Song damals wurde sie im Oktober 2023, also vergangenes Jahr, schon mal vorgeladen vor die Justiz. Und da wurde auch schon ein Verfahren gegen Parasto Ahmadi eingeleitet.
Ja, wir sprechen gleich über die Gefahren, die ihr drohen. Aber wer sind ihre Fans und wen hat sie mit ihrer Kunst bislang erreicht?
Jetzt gerade mit diesem aktuellen Konzertclip, diese halbe Stunde, die hat schon über 2 Millionen Aufrufe auf YouTube, wurde ganz oft geteilt. Also meine Timeline war voll davon, gerade in den ersten Tagen, weil es wurde nicht nur in Iran geteilt, sondern auch bei IranerInnen im Ausland. Und gestern dann so, wenn man so will, der popkulturelle Ritterschlag, die iranische Starsängerin Gugush, vergleichbar mit Madonna, Beyoncé, die ist im Exil in den USA und hat auch ihre Bewunderung für Parasto Ahmadi im Netz geäußert in einem langen Interview. Und bei diesem YouTube-Clip, eben diesem Konzert aus Iran, das Parasto hochgeladen hat, da gibt es tausende Kommentare auf YouTube. Da schreibt zum Beispiel ein User, ich verneige mich vor dir und würdige deine Tapferkeit aber 1000 Male. Und nochmal eine andere kritische Stimme ist drin, die sagt, das ist Spucke auf das Regime und all die Männer, die gesungen und den Ausschluss von Sängerinnen ignoriert haben. Weil man muss wissen, eben Frauen dürfen nicht in der Öffentlichkeit singen. Und es gab männliche Musiker, die dann trotzdem Musik weitergemacht haben, Bands, die dann rissen sind nach der Islamischen Revolution 1979, wo die Männer weitergesungen haben, die Frauen in der Öffentlichkeit eben nicht.
Also sie bekommt viele Komplimente, eine große Unterstützung. Kannst du das nochmal ein bisschen größer fassen? Was hat ihre vor allem auch Festnahme ausgelöst im Iran und auch international?
Also ganz klar große Solidarität, denn sie hat ja zwei Vergehen begangen, zum einen ohne Kopftuch zu singen und zum anderen überhaupt zu singen. Das dürfen Frauen eben nicht. Es gibt Untergrundkonzerte in Iran, wo es weibliche Sängerinnen vielleicht gibt, aber dieses öffentliche Singen, das ist total mutig. Und es ist so, dass auch ihre männlichen Musiker, sie wurde von 4 Musikern begleitet, da wurden ja auch einige mit ihr festgenommen, also große Solidarität auch da. Man muss aber verstehen, also sie ist jetzt nach kurzer Zeit wieder freigelassen worden für dieses Video, aber Iran ist eben ein Unrechtsstaat. Justiz handelt willkürlich. Sie könnte jeden Moment wieder festgenommen werden. Aufmerksamkeit könnte schützen. Wir haben in Iran im Herzen auch schon mal in Bezug auf den berühmten Rapper Tomas Saleh gesprochen. Der wurde jetzt vor kurzem nach 2 Jahren Haft freigelassen und damals, als er festgenommen wurde, war sogar von Todesstrafe die Rede. Wofür? Für regimekritischen Rap. Und das konnte jetzt eben abgewendet werden durch die weltweite Solidarität und Aufmerksamkeit. Und das wäre bei Parastu Ahmadi ähnlich wahrscheinlich.
Unberechenbar, sagst du. Sie ist jetzt seit Sonntag wieder frei. Das heißt aber doch, man muss mit einer offiziellen Anklage rechnen?
Also das iranische Justiz, die Justiz hat sich auf dem Kurznachrichtendienst X letzte Woche gemeldet und hatte da schon angekündigt, es gäbe Konsequenzen für die Sängerin. Es würde ein Verfahren wegen der Nichteinhaltung der Kopftuchpflicht geben. Plus, da hat man auch gesagt, man wird juristisch gegen die Produzenten dieses Online-Konzerts vorgehen. Also das ist ganz klar, das ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Die gucken auch immer ein bisschen das Regime, wie viel Aufmerksamkeit bekommt so eine Person für so eine politische Aktion, die sie da gemacht hat. Und wie wartet man vielleicht nochmal ab, bis die Aufmerksamkeit weg ist und dann könnte man so eine Person doch wieder festnehmen oder viel, viel härter bestrafen. Das ist so gängiges Mittel in der Islamischen Republik Iran.
Die iranische Sängerin Parastu Ahmadi hat vergangene Woche ein virtuelles Konzert gegeben. Dafür wurde sie verhaftet, ist jetzt wieder frei, aber wir haben uns gefragt, unter welchen Bedingungen. Darüber sprach ich mit Chanli Anwar, Host des Cosmo-Podcasts Iran im Herzen. Ich danke dir für das Gespräch hier in unserem Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Ich freue mich ja immer, wenn man vor allem auch hier in Deutschland auf Menschen trifft, die mehrere Professionen ausüben und damit auch erfolgreich sind. So wie Isabel Redfern ist Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin und jetzt bei uns im Kompressor. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Am Donnerstag findet ihre Uraufführung Mama Mega in der Volksbühne 3. Stock in Berlin statt. Es geht um den alltäglichen Wahnsinn einer Mutter, die arbeitet, deren 2. Schicht dann das Betreuen der Kinder bedeutet. Und obwohl sie so fleißig ist, schafft sie es nicht, richtig viel Asche zu machen. Wieso ist Ihnen das Thema so wichtig aktuell?
Ja, genau. Warum ist das wichtig? Ich glaube, das betrifft einfach uns alle. Wir haben ja alle Mütter. Insofern ist das ein Abend für alle Menschen, die eine Mutter haben. Ich wollte gerne einen Abend machen über, ja, sagen wir mal so ein feministisches Thema und vor allem, ich singe auch gerne selber und mache deswegen gerne Stücke, wo ich das einbringen kann. Und mich haben die Kindertotenlieder von Mahler schon immer interessiert. Und irgendwie kamen wir dann in der Zusammenarbeit mit der Autorin auf eine sehr schräge Setzung, weil sie meinte, komisch, dass es bei Müttern immer so einen hohen Moralanspruch gibt. Also die muss hingebungsvoll sein, aufopfernd, immer gut gelaunt und fürsorglich. Im Gaming geht es ja erstmal darum, möglichst schnell alle abzuknallen, wenn man schnell durchs Spiel kommen will. Warum könnte man nicht auch Müttern einfach mal so ein Empowerment geben, dass sie sagen, geh doch einfach mal durch den Tag und sei gnadenlos.
Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen. Es gibt sozusagen 3 verschiedene Erzählebenen. Einmal die Depression, dann die Mutterschaft und das Gaming. Mhm. Können Sie die noch ein bisschen näher beschreiben?
Ja, also wir spezialisieren uns oder wir fokussieren uns eigentlich auf die Zeit nach einer Geburt, also wirklich diese postpartale Depression. Es geht jetzt nicht um das ganze große Thema Mutterschaft, sondern eher darum, dass herausgefunden hat, dass während der Schwangerschaft sich das Gehirn tatsächlich verändert und auch über Jahre verändert bleibt. Und dass sehr viele Frauen, also man sagt ja mindestens 1/3, mit einer auch geringen, aber Depression zu kämpfen haben. die ist auch hormonell bedingt, aber die ganze Belastung und auch diese Ansprüche, die wir an uns selber haben, dann, man muss als Frau alles schaffen. Genau, das führt dann oft zu so einer postpartalen Depression, die auch zu einer Psychose werden kann. Und das fand ich ein interessantes Thema, weil nicht sehr viel darüber gesprochen wird. Genau, und das ist eben die eine Ebene, diese Mutterschaft. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man denn so ein tragisches Thema auch lustig behandeln? Mhm. Und ja, dann kam also das Gaming dazu. Und wir machen das, also unsere Company heißt Mama No Sing. Und wir sind eben aus verschiedenen Sparten, also so ein Genre-Springer-Projekt ist das eigentlich, weil wir sowohl Tanz als auch Musik, klassische Musik und Schauspiel kombinieren.
Das heißt, wie kann man sich die Gaming-Situation auf der Bühne vorstellen, ohne zu viel vorwegzunehmen, ohne zu viel zu spoilern?
Ja, das war wirklich schwierig, weil der Text ist, ich würde mal sagen, eigentlich ist es auch ein geiles Hörspiel. Mhm. Aber wie will man das vor allem im Off-Theater, wir sind ja einfach mit wenig Budget ausgestattet, wie will man so eine Gaming-Welt erzählen? Und wir haben uns dann entschieden, es gibt einerseits diese Podcast-Ebene, in der erzählt wird, was es für Mama Mega-Spiele gibt. Das ist nämlich ein Franchise, also es gibt viele Spiele. Mhm. Auch Zompire, Dark Side of the Womb, ist eins von diesen Mama Mega-Spielen, das dann in einer dystopischen Welt spielt. Und wir versuchen das über eine körperliche Ebene, also über Tanz und Video herzustellen.
Aha. Genau, Sie haben das Stück zusammen auch mit der Choreografin Ute Plistermann auf die Bühne gebracht. Mhm. Sie haben es auch schon angedeutet, Sie singen selbst Mezzosopran. Mhm. Das heißt, warum sind diese Elemente für Sie so wichtig?
Ich glaube, dass man also dieses Stück nur über die Sprache gar nicht so schön erzählen kann. Es gibt sehr viel Text, der eben auch als Overvoice kommt. Und ich finde aber diese Gaming-Welt, also wenn man das jetzt versuchen will, auf die Bühne zu bringen, schafft man das eigentlich nicht mit Video, weil man schafft nicht diese Qualität dieser Welten zu erschaffen. Aber wir haben gesagt, toll ist doch, wie sich so Figuren bewegen, was die, also auch wie so Avatare sich bewegen. Mhm. Kann man damit nicht was machen? Wir haben jetzt zwei Tänzerinnen, also Silvana Setti spielt noch mit. Können die das nicht irgendwie versuchen zu kopieren? Ist das nicht wahnsinnig lustig, wenn diese Frauen so Computerfiguren spielen?
Von Level zu Level springen.
Ja, genau. Und also ich will nicht so viel spoilern, aber sie springen auch und ja, und dann haben wir noch eine Pianistin, Ming, und das heißt, wir haben also auch Live-Musik und versuchen sozusagen auf einer sehr theatralen Ebene diese Welten zu erzählen.
Verändert sich dadurch auch die Sprache? Also für Menschen, die jetzt keine Gaming-Nerds sind, muss man sich da vorher ein bisschen mit beschäftigen?
Oh ja. Also wir mussten uns vor allem beschäftigen, weil ehrlich gesagt, ich hatte starke Vorurteile gegenüber Gaming. Und habe durch diese monatelange Beschäftigung mit diesem Stück halt auch gemerkt, okay, das ist krass, das ist richtig spannend. Es gibt unfassbar viele verschiedene Geschichten, es gibt verschiedene Ästhetiken, es gibt auch diese Open-World-Spiele, es gibt Multiplayer-Games. Man kann wirklich in so eine Welt eintauchen und sehr aktiv diese Spiele spielen. Das ist wirklich eine andere Qualität. Das ist was anderes als Film oder Brettspiel oder es ist eine Mischung. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel Respekt bekommen, aber auch viele Wörter kennengelernt, die ich halt nicht kannte. Also ich würde mal sagen, von 16-Jährigen 9 von 10 oder 10 von 10 wissen, was ein NPC ist. Ich wusste es nicht. Und so geht es halt weiter. Also irgendwie der Endboss und all diese Sachen, ich kannte es nicht.
Das heißt, es gibt dann so eine Art Dossier oder wo kann man das Ganze
nachlesen? Ja, nee, wir haben einen Glossar, der heißt aber auch Ask Your Local Teenager, weil die wissen es halt. Aber nee, den geben wir dann als Abendzettel raus.
Okay, also Sie haben auch schon gesagt, das Stück ist für alle, die eine Mutter haben. Mhm. Gehen Sie davon aus, dass hauptsächlich trotzdem Mütter kommen, die interessiert sind an der Thematik, die sich vielleicht auch damit identifizieren? Oder wünschen Sie sich viel mehr, wenn wir heteronormativ denken, Männer, die sich das Stück vielleicht mal anschauen?
Ja, auch das wäre natürlich interessant. Ich glaube schon, dass sich Mütter natürlich eher auch von dem Titel angesprochen fühlen, Mama Mega. Aber ich finde, so wie er jetzt aufgebaut ist, ist er auf jeden Fall auch sehr kurzweilig. Und also wir versuchen ja gar nicht so pädagogisch die Sachen aufzuarbeiten. Aber klar, ich freue mich über jeden Mann, der sich mal in seine Mutter hineinversetzt.
über Mutterschaft, postpartale Depression, Mental Load und Gaming vor allem. Übermorgen am 19. Dezember ist die Premiere von Mama Mega bereits ausverkauft. Toi, 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 sagt man, glaube ich, beim Theater.
Ja.
Aber für die anschließenden Termine, zum Beispiel am 20. Dezember oder auch im Januar, gibt es noch Karten, die kosten 14 Euro im Grün, nicht im Grünsalon, in der Berliner Volksbühne,
genau, im dritten Stock.
Genau. Und ich sprach mit Regisseurin und auch Sängerin des Theaterstücks Isabel Redföhn hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die spanische Schauspielerin Marisa Paredes ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das gab die spanische Filmakademie bekannt. Paredes war Präsidentin der Filmakademie und feierte vor allem mit ihren Rollen in Filmen von Regisseur Pedro Almodóvar internationale Erfolge. Zum ersten Mal arbeiteten sie 1983 zusammen bei Das Kloster zum Heiligen Wahnsinn. Danach war Paredes unter anderem in dem Oscar-prämierten Film Alles über meine Mutter in der Rolle einer lesbischen Schauspielerin zu sehen. Paredes wurde 2018 mit einem Ehrengoya ausgezeichnet, dem Spanischen Filmpreis, und war auch in internationalen Produktionen zu sehen, etwa in Das Leben ist schön des Italieners Roberto Benigni. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis vergibt in der kommenden Ausgabe im Januar erstmals eine Auszeichnung für Stoffentwicklung und Recherche für einen langen Debütfilm. Es gäbe leider wenig Fördermöglichkeiten in dieser kritischen Phase der Filmentwicklung, sagte die künstlerische Leiterin Svenja Böttger in Saarbrücken. Der gemeinsam mit dem ZDF ins Leben gerufene Preis wird den Angaben zufolge als Treatment-Entwicklungsvertrag mit der ZDF-Redaktion vergeben. Das Filmfest Max-Ophüls-Preis ist eine der größten und wichtigsten Foren für deutschsprachige Nachwuchsfilmschaffende aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Es ist nach dem in Saarbrücken geborenen europäischen Filmregisseur Max Ophüls benannt. Die 46. Ausgabe des Festivals läuft vom 20. bis zum 26. Januar in Saarbrücken und weiteren saarländischen Städten. Der Berliner Verlag Theater der Zeit erhält den Kurt-Wolff-Preis 2025. Bei dem seit 1993 unabhängigen Verlag der Zeit sind unter anderem Bücher über Dramatiker und Regisseure wie Heiner Müller, Einar Schläf und Thomas Brasch erschienen. Die gleichnamige Zeitschrift geht in ihren 80. Jahrgang. Der Kulturverlag präsentiere die Schauspielkunst auf vielfältige Weise und mit brillanter Recherche, teilte die Kurt-Wolff-Stiftung in Leipzig mit. Er zeige, wie überlebensnotwendig Theater sei. Mit dem Kurt-Wolff-Preis soll die vielfältige Verlags- und Literaturszene gefördert werden. Kulturstaatsministerin Roth will die Rückgabe von NS-Raubkunst vereinfachen und beschleunigen. Sie sagte dem evangelischen Pressedienst, dass in den bisherigen Verfahren Nachkommen von NS-Opfern viel zu lange als Bittsteller galten. Deshalb wolle sie zu Jahresbeginn die Reform der beratenden Kommission ins Kabinett einbringen. Die Kommission soll künftig im Streitfall verbindliche Entscheidungen treffen und nur von einer Streitpartei angerufen werden können. Bislang müssen beide Seiten die Kommission beauftragen, eine Lösung zu finden. Damit sollen laut Roth die Rechte der Opfer stärker berücksichtigt werden.
Wer sein Geld mit Pornos verdient, hat es in anderen Jobs, die in der Öffentlichkeit stattfinden, meist schwer. Zumindest in westlichen Ländern. In Japan sieht es nämlich offensichtlich ganz anders aus. Da können Pornostars auch mit Tätigkeiten einer Karriere nachgehen, die nicht sexuell konnotiert sind. Mao Hamasaki macht Pornos und ist gleichzeitig erfolgreich als DJ. Und unser Kollege Felix Lill hat sie getroffen.
Wenn Mao Hamasaki Referenzen aus der Welt der Anime einspielt, rastet ihr Publikum aus. So wie hier, wenn sie über einen Song den Schlachtruf von Son Goku laufen lässt, den Protagonisten der sehr beliebten Serie Dragon Ball. Und in den Clubs und Konzerthallen, wo Mao Hamasaki auflegt, sind solche Referenzen längst ihr Markenzeichen.
Die Leute lieben das. vor allem außerhalb Japans. Viele lieben ja Anime, sind damit groß geworden. Und die ganzen Jingles und Ausrufe, die da vorkommen, haben ja oft auch etwas Melodisches.
Mao Hamasaki wird regelmäßig auf der Straße angesprochen. Und man könnte meinen, das sei nichts Besonderes für eine Person, der auf Instagram 462.000 Menschen folgen. Aber der japanischen DJ kommt es auch darauf an, wofür sie erkannt wird.
In den letzten Jahren sind es meistens Frauen, die mich ansprechen und fragen, ob ich DJ Mao bin. Dann schwärmen sie mir oft von meiner Musik vor.
Ihre Beliebtheit verdankt DJ Mao nämlich längst nicht nur ihrer Musik. Bis vor nicht allzu langer Zeit war die 31-Jährige vor allem für hunderte Pornos bekannt, die sie über die letzten 13 Jahre produziert hat.
Ich habe damals mit 18 meinen ersten Film gedreht. Ich war gescoutet worden. Weil ich als junge Frau mehr Geld haben wollte, sah ich mir das Studio an und war erstaunt, wie sauber alles war. Die Umstände waren besser, als ich es aufgrund der Vorurteile, die man so hat, erwartet hatte. Und dann machte es mir auch Spaß.
Im Pornogeschäft hat Mao Hamasaki so ziemlich alles gemacht, sagt sie. Und sie bereue nichts davon.
Die menschliche Sexualität ist wirklich faszinierend. Ich habe schon Filme gedreht, in denen ich einfach nur mit meinen Zehen wackle. Ich kann auch immer ablehnen, wenn ich etwas nicht machen möchte.
Kurz vor der Pandemie war Mao Hamasaki offen für etwas Neues. Die Gelegenheit kam, als sich ein Eventveranstalter aus Singapur einen Scherz erlaubte und Hamasaki einlud, bei einem Konzert auf einem Schiff aufzulegen.
Er dachte sich, das kann nur gut ausgehen. Keiner hat musikalische Erwartungen, aber alle wollen sehen, wie ein Pornostar auflegt. Ich war dann auch wirklich schlecht, aber mich machte das ehrgeizig.
Heute tritt DJ Mao weltweit auf. Von London über Hongkong bis Tokio. Füllt Säle von 400 bis 4000 Leuten. Und das ist bemerkenswert. Eben weil sie parallel ihre Karriere als Pornodarstellerin verfolgt und diese auch nicht verbirgt. In westlichen Ländern ist so etwas bisher nur schwer möglich. Das sagt Paulita Pappel, Pornoproduzentin und Autorin des 2023 bei Ullstein erschienenen Buchs Pornopositiv aus Erfahrung.
Europa ist sehr konservativ und gegenüber Menschen, die in der Pornobranche aktiv sind, extrem diskriminierend. Wir kennen ja alle den Beispiel von Sibylle Kekilli, die in den Medien belästigt wurde aufgrund ihrer vergangenen Pornoauftritte. Und ich selbst habe es auch so in der Filmbranche erlebt.
Im kaum christlichen Japan und weiteren Ländern Ostasiens ist dies anders. Hier geben Menschen nicht nur zu, Pornos zu konsumieren, sondern tauschen sich unter Freunden auch mal über ihre Lieblingsstars und Genres aus. So bestehe für Pornodarstellende mehr Respekt, glaubt Mao Hamasakis Manager Yami.
In vielen asiatischen Ländern sieht man Pornodarstellende eher als Künstler. Ihre Pornokarriere hat Mao bei der Musik am Anfang sogar geholfen. Das Profil des DJs ist ja heute sehr anspruchsvoll. Man muss auch tanzen und entertainen können. Aber Mao hatte ein Alleinstellungsmerkmal.
Dass Arbeit in der Pornobranche eine Karriere in Japan nicht zerstören muss, haben auch schon andere Personen erlebt. Zum Beispiel der Baseballspieler Kazuhito Tadano. 2004 war das Talent in die Top-Liga der USA gewechselt. Als dann herauskam, dass er in einem schwulen Porno mitgespielt hatte, stockte seine sportliche Laufbahn in den USA. In Japan ist er heute aber Teil des Trainerstabs der Nippon Ham Fighters aus Sapporo. Mao Hamasaki kennt die Geschichte von Tadano. Sie habe ihr damals Mut gemacht, wobei sie selbst sagt:
In den letzten Jahren habe ich versucht, mich bei Konzerten nicht zu sexy anzuziehen, damit ich für meine Musik gewürdigt werde.
Es funktioniert. DJ Mao ist mittlerweile fast bekannter als Mao Hamasaki, der Pornostar. Das ist keine moralische Veränderung, einfach nur eine des beruflichen Schwerpunkts.
Mao Hamasaki, gelingt eine Parallelkarriere ohne moralische Fragen? Als japanische DJ und Pornostar und Felix Lill hatte die Infos. Sugarcane, so heißt die Doku, die die entsetzlichen Geschichten rund um das Internat der Mission St. Joseph in Kanada untersucht, zu sehen aktuell auf Disney Plus. Und ja, in dieser katholischen Schule wurden, wie auch in vielen anderen ähnlichen Internaten in Kanada und der USA, indigene Kinder untergebracht. Allerdings wurden sie vielmehr aus ihren Familien herausgerissen, man hat sie missioniert und ja, das System war dazu bestimmt, mit aller Brutalität indigene Gemeinden auszulöschen. Vor 3 Jahren, 2021, kamen die Gräueltaten ans Licht und Jenny Zilker hat sich die mehrfach preisgekrönte Dokumentation angeschaut. Jenny, was genau wird in Sugarcane erzählt?
Ja, es geht eben um diese furchtbaren Verbrechen an indigenen Familien, die über Jahrzehnte stattfanden. Ich würde auch gleich mal eine Triggerwarnung ausgeben, denn das ist wirklich unfassbar schrecklich. Diese Missionsschulen wurden bereits im 19. Jahrhundert gegründet. Da wurden zigtausende Kinder zwangsassimiliert und Betroffene sprechen von Missbrauch und Gewalt an mehreren Generationen. Ein ehemaliger Häuptling eines First Nation Stammes, der erzählt zum Beispiel, dass seine Oma dort missbraucht wurde, seine Mutter ebenfalls und dass er selbst das Kind einer Vergewaltigung durch einen Pfarrer der Schule ist und er selbst wurde dann auch nochmal Opfer. Und der Missbrauch ist übrigens auch schon länger bekannt. Auch das erzählt der Film. Eben seit den 90ern gibt es Vorwürfe und Untersuchungen. Und dann wurden 2021 dann eben auch noch diese anonymen Gräber auf dem Gelände dieser Schule entdeckt. Und die Community begann daraufhin selbst zu recherchieren. Wir hören mal einen O-Ton vom jetzigen Häuptling des Williams Lake Volks, der die Resultate auf einer Pressekonferenz vorstellt.
Wir präsentieren heute die vorläufigen Ergebnisse der ersten Phase unserer geophysikalischen Untersuchung des Geländes rund um die ehemalige St. Joseph Mission Residential School. Seit Jahrzehnten gibt es Berichte über Vernachlässigung und Missbrauch in der St. Joseph Mission. Berichte von verstorbenen und verschwundenen Kindern. In der Geschichte der Mission wurde diesen Berichten im besten Fall kein Glaube geschenkt. Im schlimmsten Fall hatten sie düstere Konsequenzen.
Genau, das ist der Häuptling. Und dann folgen wir im Film mehreren Personen. Einerseits dem Filmemacher und seiner Familie. Sein Vater wurde nämlich in der Schule als uneheliches Kind aus einer Vergewaltigung geboren. Und dessen Mutter, die Oma des Filmemachers, sie lebt auch noch. Und noch ein paar weiteren Opfern, von denen eines, dieser ehemalige Häuptling, auch dann in den Vatikan eingeladen wird, wo sich der Papst zu dem Missbrauch und den Morden äußert, die ja, muss man so sagen, durch Gottes Helfer quasi den Pfarrern und Nonnen dieser Schule stattfanden. Und von denen lebt übrigens auch noch einer. Und der wird natürlich auch angerufen und weiß von nichts. Also bis jetzt, die Untersuchungen dauern ja noch an.
Ja, also es sind wirklich grausame, unglaubliche Geschichten, die da zutage kommen. Ich muss zugeben, ich habe es emotional nicht geschafft, die Doku zu Ende zu schauen. Findet der Film denn die nötige Sensibilität im Umgang mit den Gräueltaten?
Ja, das ist wirklich schwierig, allein, dass man nicht mal genau weiß, wie viele Todesopfer da in solchen Einrichtungen im ganzen Land und in den USA zu beklagen sind und von den betroffenen Überlebenden ganz mal zu schweigen. Aber wirklich der beste Coup, wenn man so sagen möchte, dieses Films ist, dass eben der Filmemacher und Aktivist Julian Brave Noisecat, der den Film gemeinsam mit der Journalistin Emily Cassie gemacht hat, dass der selbst zu diesem Volk gehört, sodass die Gefahr, dass ein Journalist oder Regisseur einer anderen Person bei einem solch sensiblen Thema die Stimme wegnimmt oder eben vielleicht nicht die richtige Nähe oder Distanz findet, die kann hier ausgeschlossen werden. Hier erzählt jemand, der direkt betroffen ist und der hat natürlich auch ein sehr enges und vertrautes Verhältnis zu seiner Familie. Wir sehen eh die ganze Zeit Familien auch bei einem Heilungsprozess zu. Das hat was sehr Authentisches, natürlich berührt das wahnsinnig stark all diese älteren Menschen mit den schaurigsten Erinnerungen, die man sich denken kann. Ich will das auch gar nicht weiter ausführen, nur so viel. Der Film exploitet nichts, also der beutet das nicht aus, der knallt einem auch nicht monströse Verbrechen um die Ohren, weder auf der Bild- noch auf der Tonebene, sondern findet einen ganz vorsichtigen, von den Betroffenen selbstverantworteten Weg, das zu zeigen. Es gibt auch immer wieder so ruhige Sequenzen mit Bildern der Landschaft dazwischen oder aus dem Alltagsleben der First Nations oder von dem Powwow, also so einem Treffen. Ne? Und in diesen Sequenzen kann man das Gehörte dann so ein bisschen versuchen zu verarbeiten.
Ja, aber was bedeuten solche Traumata für die indigenen Völker Kanadas? Also erklärt das der Film?
Na, es geht natürlich schon um das Vererben oder Weiterreichen dieser Traumata durch die Generationen. Da gibt es dann auch Alkoholismus und dysfunktionale Beziehungen als Folgen. Es zeigt aber dann auch die Stärke dieser Völker, weil die eben trotzdem weiterleben, überhaupt überlebt haben. Ich musste zudem auch viel an aktuelle Diskurse hier in Deutschland denken, ne, in denen es um die Bezeichnung für indigene Völker geht zum Beispiel. Viele Menschen weigern sich ja nach wie vor und sagen Indianer oder sehen einfach nicht, dass das Bild von diesen Völkern und Kulturen bei uns sehr, sehr stark von diesen ignoranten und rassistischen Stereotypen geprägt ist, die die weißen EinwanderInnen in die Welt getragen haben. haben, nachdem sie dort eingefallen waren. Und natürlich haben auch nicht alle First Nations solche Hardcore-Geschichten erlebt wie die Williams Lake People. Aber das Ganze hat ja auch viel mit einem imperialistischen Verständnis von Christentum zu tun. Das war im Ganzen einfach ein riesenhaftes Verbrechen, das Menschen über Jahrhunderten angetan wurde, in Gottes Namen quasi. Und das ist natürlich da sehr präsent in den Psychen. Wir können auch noch mal reinhören in das, was eine der Betroffenen sagt. Das ist die Oma des Filmemachers.
Deine Mutter spricht nicht darüber?
Nein.
Es ist zu schmerzhaft.
Es ist zu viel.
In der Residential School habe ich mich immer schmutzig gefühlt, da ich indigen bin. Die Schule lehrte uns Scham und Schuldgefühle. Deine Mutter leidet noch heute darunter.
Ja, wie kann denn ein solcher Film bei der Verarbeitung helfen?
Na, indem er genau das tut, was Filme eigentlich immer tun sollten, Empathie und Interesse wecken. Ich meine, er gewinnt auch gerade einen Dokumentarfilm, also ein Dokumentarfilmfestival nach dem anderen. Der reist wirklich um die Welt. Gerade, dass es um Kinder geht, beschert ihm natürlich auch nochmal eine besondere Aufmerksamkeit, was ja eigentlich auch schon schrecklich ist, als ob tote Erwachsene nicht reichen würden. Natürlich kann so ein Diskurs, den die Familien unter sich und dann auch die Gesellschaft führen muss, das klingt immer so ein bisschen gehohlt, die Gesellschaft, aber so ist es ja. So ein Diskurs kann Straftaten nicht ungeschehen machen und Traumata nicht auflösen. Aber allein, dass man weiß, andere sehen das, die haben Mitleid, die erkennen das Unrecht an, dass da den Leuten angetan wurde. Auch, dass die katholische Kirche sich mal klar stellt und sich entschuldigt, das ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr wichtig und kann bestimmt ein Schritt auf dem Weg zur Heilung sein, wenn auch vielleicht noch ein kleiner, dass das auch auf irgendeine Art und Weise monetär zu entschädigen ist. Oder meinetwegen, dass man dafür sorgen muss, dass es eine große und ausreichende Anzahl von Therapieplätzen gibt, also strukturelle Unterstützung. Das wäre allerdings genauso wichtig und das muss alles noch passieren.
Überlebende fordern Gerechtigkeit. Sugarcane, der Wahrheit auf der Spur, untersucht den zahlreichen Missbrauch und das Verschwinden von Kindern an einer indigenen Residential School in Kanada. Eine Doku, die tief berührt, zu sehen auf Disney+. Und Jenny Zilke hatte die Infos. Herzlichen Dank.